im März 1979 der bislang größte Störfall in der Geschichte der Atomindustrie.
Monitor, 9 Uhr, ARD.
Die Folgen auffallen, viele Menschen erkrankten oder starben an Krebs. Die Strahlenbelastung vernichtete ganze Wälder. Tja, wie es heute Abend in der Ukraine aussieht, wissen wir nicht, meine Damen und Herren. Es gibt keine Bilder. Die amerikanische Nachrichtenagentur UPI will von einer Einwohnerin in Kiew erfahren haben, dass bei der Atomkatastrophe in Tschernobyl 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Ebenso wenig wie für die Meldung, dass bislang mindestens 10.000 bis 15.000 Menschen evakuiert worden sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei Monitor, einer besonderen Ausgabe von Monitor, denn wir werden uns schwerpunktmäßig mit dem Atomunglück in der Sowjetunion befassen, seinen Ursachen, seinen Folgen und vor allem auch mit der Frage, welche Gefahren drohen möglicherweise auch uns hier in der Bundesrepublik, wie sicher ist die Atomindustrie in unserem Land. Mit mir im Studio Professor Jochen Benecke, Physiker, ehemals am Max-Planck-Institut für Physik in München, heute unabhängiger freier Wissenschaftler. Er ist der Verfasser einer Studie über die Risiken von Atomkraftwerken, besonders des schnellen Brüters in Kalkar. Mit im Studio Dr. Herbert Schnurr, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, des bevölkerungsreichsten Landes der Bundesrepublik und des Landes, in dem es die meisten Atomkraftwerke gibt. Und da Katastrophenschutz Ländersache ist, ist auch er zuständig für den Katastrophenschutz hier in diesem bevölkerungsreichsten Land der Bundesrepublik. Und im Studio in Bonn begrüße ich den Bundesminister für Forschung und Technologie, Heinz Riesenhuber. Guten Abend, meine Herren. Zugeschaltet in Moskau sind unser Moskauer Korrespondent Peter Bauer und in Washington Erhard Thomas. Ich hoffe, dass mich Peter Bauer hören kann.
Das ist heute durch die
Peter Bauer, hörst du?
Auf jeden Fall. Heute ist jedenfalls diese Meldung ins Wanken gebracht worden. Und es hat auch immer geheißen, dass sie umweltschützerisch sei, ökologisch sei. Auch diese Annahme ist nun nicht mehr zu halten.
Peter Bauer, können Sie mich hören?
Dennoch kann man davon ausgehen, dass die sowjetische Energiepolitik weiterhin darauf setzt.
Ja, hallo, Peter Bauer.
Bis zum Jahr 2000.
Hallo. Wir haben im Moment etwas Schwierigkeiten mit der Tonleitung aus Moskau. Hallo Peter Bauer, können Sie mich hören? Nein, Peter Bauer kann mich nicht hören, aber Erhard Thomas in Washington, Sie können mich hören.
Ich höre Sie.
Erhard Thomas, die Amerikaner haben ja dieses schreckliche Unglück von Harrisburg sicher doch noch in Erinnerung. Wie ist da die Reaktion der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, aber auch der politischen und für die Sicherheit des Landes verantwortlichen Leute?
Die Bevölkerung hier ist natürlich aus der Erfahrung des Harrisburg-Unfalls vor 7 Jahren besonders sensibilisiert. Das Fernsehen bringt laufend Sondersendungen und auch hier rätseln die Experten noch in diesen Sendungen über das mögliche und wirkliche Ausmaß der Katastrophe. An der New Yorker Aktienbörse sanken heute die Kurse für die amerikanischen Kernkraftwerksgesellschaften ziemlich deutlich ab. Das offizielle Washington schweigt nicht, aber hält sich zumindest zurück. Ein Sprecher des Außenministeriums hat heute offiziell sein tiefes Bedauern ausgedrückt über den Reaktorunfall. Das Weiße Haus selbst ist verwaist. Präsident Reagan und fast seine gesamte Regierungsmannschaft hält sich seit heute auf Bali auf. Von dort aus hatte heute Morgen der Staatschef des Weißen Hauses, Donald Reagan, der Sowjetunion jegliche Hilfe angeboten. Aber von dort ist bislang zumindest noch kein Hilfeersuchen hier in den USA eingetroffen.
Nun kann man hier in Westeuropa hin und wieder die Argumentation hören, dass die Sowjets ja mit ihrer Technologie eigentlich unterentwickelt seien. Hat man aus den amerikanischen Reaktionen so etwas wie eine, wenn auch verdeckte, nicht Schadenfreude, aber doch so ein Überlegenheitsgefühl herausgespürt? Naja, die Russen, die sind lax mit ihren Sicherheitsnormen und die können nicht das, was wir können. Oder ist es doch eine aufrechte Anteilnahme, die da zu spüren ist?
Nein, eher aufrechte Anteilnahme und eben Besorgnis. Es wird schon immer darauf hingewiesen, dass es diesen Typ von Reaktor, wie er in der Sowjetunion betroffen ist, in den USA gar nicht gibt, dass hier spezielle Druckmäntel um jeden Reaktor vorhanden sind, der auch Größeres in Harrisburg damals verhindert hat. Aber von Schadenfreude oder Ähnlichem kann hier überhaupt keine Rede sein, sondern wirklich eher Betroffenheit.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Amerikaner auch noch rätseln, was die Ursache gewesen ist. Nun haben die doch so unendlich viele Satelliten im All rumschwirren, Beobachtungssatelliten. Können die nicht darüber, über die Satelliten Aufschluss kriegen, ja, was ist da mit diesem Kernkraftwerk auf sich? Die können doch sonst jeden Zentimeter der Erde fotografieren.
Ja, die Amerikaner haben zumindest zwei Satelliten, mit denen sie sich genauere Kenntnisse verschaffen könnten vor Ort. Das Problem ist, solche Satelliten brauchen Zeit. Experten sagen uns heute mindestens 24 Stunden, bis sie in ihre Position gebracht sind. Eine Wolkendecke zum Beispiel über dem Gebiet könnte das auch noch weiter verzögern. Normalerweise sind mit diesen Satelliten Erkenntnisse zu gewinnen bis zu einer Größe, einem Ausschnitt bis zu 15 cm. Damit könnten sie Bewegungen, auch kleine Feuer, Rauch jederzeit entdecken. Sie haben eine zweite Möglichkeit, es gibt die Intelligenz- oder Lauschsatelliten, die elektronischen. Damit können die USA Gespräche in der Sowjetunion abhören, zum Beispiel auch zwischen Regierungsstellen. Die Frage ist natürlich, und das muss man abwarten, wie weit so gewonnene Erkenntnisse dann auch öffentlich gemacht werden, denn es handelt sich schließlich um militärische Spionagesatelliten.
Aber in einigen Tagen könnten die Amerikaner durchaus genaue Erkenntnisse haben.
Zumindest die Regierung. Wie weit es öffentlich wird, bleibt abzuwarten.
Ja, vielen Dank zunächst nach Washington. Ich versuche jetzt nochmal unsere Leitung nach Moskau. Peter Bauer, können Sie mich jetzt in Moskau hören?
Tschernobyl. Denn bis in die nächsten Jahre, bis zum Jahre 2000 hin,
meine Schaltung in Moskau
gewaltige Pläne entwickelt.
Okay. Ich höre, dass die Schaltung in Moskau im Moment noch defekt ist. Wir hoffen, Sie im Laufe der Sendung hinzukriegen und dann auch noch die jüngsten und aktuellsten Nachrichten aus Moskau zu bekommen. Wir haben einen kurzen Film vorbereitet. Was ist das überhaupt für ein Reaktor da in Tschernobyl? Wie sieht er aus? Wie funktioniert er? Alexander von Kugel hat dieses Material zusammengetragen.
Kernkraftwerke arbeiten mit der Energie der Atomspaltung. Uranatome werden mit Neutronen beschossen und zum Platzen gebracht. Dadurch werden weitere Neutronen frei, die andere Uranatome zum Platzen bringen. Voraussetzung ist, dass die Neutronen vorher auf die richtige Geschwindigkeit abgebremst werden. Der RBMK-Reaktor von Tschernobyl arbeitet mit Natururan. Als Bremsmaterial wird Graphit benutzt. Das Brennelement ist gemeinsam mit dem Kühlwasser in druckfesten Stahlröhren untergebracht. Durch die Kernspaltung erhitzt sich das Element auf über 1000 Grad. Das Kühlwasser verwandelt sich in Dampf und heizt mit Hilfe von Wärmeaustauschern einen zweiten Wasserkreislauf auf, der dann eine Turbine antreibt. Das Kühlwasser wird zurück in den Reaktor geführt, den eine Sicherheitshülle aus Stahl umgibt. Der RBMK-Reaktor gilt als eine im Prinzip veraltete, dennoch als eine relativ sichere Konstruktion, weil jeder Brennstab über seinen eigenen Kühlkreislauf verfügt, in dem jeweils nur ein Tausendstel der Gesamtenergie steckt. Ein Zusammenschmelzen der Elemente, die große Gefahr beim hierzulande eingesetzten Kompaktreaktor, erschien bislang als ausgeschlossen. Die zwei Doppelblöcke des Kernkraftwerkes Tschernobyl sind ausgelegt auf eine Leistung von 4000 Megawatt. Zwei weitere Blöcke sind im Bau. Und das ist die Kernkraftanlage Tschernobyl, die 130 Kilometer nördlich von Kiew liegt. Nach dem Reaktorunfall wurde in Skandinavien erhöhte Radioaktivität gemessen, an einigen Stellen sogar bis zum Hundertfachen des normalen Wertes. Noch in einer Entfernung von 1500 bis 2000 Kilometer vom Unglücksort traten erhöhte radioaktive Strahlenbelastungen auf. In der Regel weht bei uns der Wind aus westlichen Richtungen. Laut Wettervorhersage haben wir ab heute Mittag bis Donnerstag aber mit Nordostwind zu rechnen. Das heißt, alles, was jetzt noch an Radioaktivität freigesetzt wird, kann die Bundesrepublik im Laufe des Donnerstags erreichen.
Tja, was da genau passiert ist, darüber rätseln die Wissenschaftler und Experten bei uns auch. Aber Herr Minister Riesenhuber, ist eine derartige Katastrophe auch in Deutschland möglich, auch in Deutschland denkbar?
Herr Rennert, das will ich hier bei Deutschland abschließen. Wir haben eine Sicherheitstechnik, die extrem anspruchsvoll ist. Und es war immer die deutsche Strategie gewesen, durch alle Bundesregierungen und durch alle Entscheidungen der Genehmigungsbehörden, dass Sicherheit den wirklichen Vorrang haben soll. Und das hat sich in den vergangenen Jahren wirklich auch gezeigt, dass wir diese Sicherheit erreichen. Der Bundesinnenminister legt jährlich seine Störfallberichte vor und sie zeigen das außerordentliche hohe Maß an wirklich verlässlicher Sicherheit unserer Reaktoren, das wir zur Voraussetzung für die Nutzung von Kernenergie haben.
Das ist nun ein großes Wort, das Sie da gelassen ausgesprochen haben. Sie können das ausschließen, dass in der Bundesrepublik so etwas oder Ähnliches passiert. Herr Benecke, was sagen Sie dazu?
Ich nehme auch an, dass in der Bundesrepublik nicht dasselbe passieren kann wie in diesem sowjetischen Reaktor. Die Reaktoren hier sind anders aufgebaut. Das bedeutet aber nicht, dass schwere Reaktorunfälle für die deutschen Reaktoren generell ausgeschlossen werden können. Und da man sie nicht ausschließen kann, diese schweren Reaktorunfälle, versucht man sich eine Aussage, manchmal nur ein Gefühl dafür zu verschaffen, wie wahrscheinlich so ein schwerer Unfall ist, indem man Risikoanalysen aufstellt. Und ich denke, wir werden im Verlauf dieser Sendung noch über den Wert und auch die Methoden von solchen Risikoanalysen etwas zu sagen haben.
Das heißt aber, Sie widersprechen ganz klar, Herr Minister Riesenhuber, Sie sagen, etwas Ähnliches oder Vergleichbares kann man für die Bundesrepublik nicht ausschließen.
Ich weiß nicht, in welchem Sinne es vergleichbar ist. Ich möchte es so ausdrücken, schwere Reaktorunfälle können für die deutschen Reaktoren nicht ausgeschlossen werden.
Und schwere Reaktorunfälle hätten dann welche Folgen?
Damit meine ich solche Unfälle, bei denen Radioaktivität freigesetzt werden kann. Also Unfälle, die für die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.
Herr Minister Schnur, Sie sind ja für die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen zumindest verantwortlich und müssen sich auch Gedanken darüber machen, was ist mit der Kernenergie und der Atomindustrie. Würden Sie das auch so radikal sehen wie Minister Riesenhuber, dass man solche oder ähnliche Unfälle oder Unfälle, bei denen etwas passieren kann für die Menschen, die in der Umgebung wohnen, ausschließen kann?
Ich glaube nicht, dass Herr Riesenhuber dieses generell ausschließen wird, denn wir gehen ja immer davon aus, eigentlich bei jeder hochtechnischen Anlage, bei jeder sehr komplexen Anlage und auch gerade bei Kernkraftwerken, dass ein Restrisiko bleibt. Auf dieses Restrisiko müssen sich die Katastrophenschutzbehörden einrichten. Ganz ausschließen kann man so etwas nicht. Nach unserer Einschätzung ist der Eintritt eines solchen Störfalls höchst unwahrscheinlich, aber mit naturwissenschaftlicher Präzision ein für alle Mal ausschließen kann man so etwas nicht. Und darauf müssen die Katastrophenschutzbehörden eingerichtet sein, sind sie auch bei uns.
Bevor wir auf den Katastrophenschutz kommen, Herr Minister Riesenhuber, würden Sie auch ausschließen, dass irgendwas an Störfällen passiert, wovon auch Menschen betroffen sein könnten? Und wenn doch Menschen betroffen sein könnten, was ist in Ihren Vorstellungen denn eigentlich noch so denkbar, was bei deutscher Atomenergie für die Menschen in der Umwelt passieren kann?
Erstens, es ist sicher richtig, dass Störfälle möglich sind. Es ist aber andererseits so, dass unsere Sicherheitssysteme mehrfach unabhängig ausgelegt sind. Dies ist nicht in der Sowjetunion so angelegt. Wir haben weiterhin einen Behälter, einen Druckbehälter, in dem, wenn wirklich etwas austreten sollte, dies eingefangen wird. Die Spekulationen darüber, was für Arten von Unfällen eintreten können, sind wirklich nur Spekulationen, Herr Wittmanns. Wir haben hier inzwischen eine erhebliche Erfahrung mit unseren Reaktoren. Und die Kerntechnik hat weltweit erhebliche Erfahrungen gesammelt. Auch in Harrisburg, das Sie als einen schrecklichen Unfall bezeichnet haben, ist ja hier aus dem Unfall kein Mensch unmittelbar zum Schaden gekommen. Dies war alles eingefangen in dem Behälter. Das heißt also, ich möchte es mal so sagen, alles, was der Mensch tut, hat sein Risiko, wie Herr Schnorr sagte, sein Restrisiko, und genauso hat es auch Herr Benecke gesagt. Aber unsere Aufgabe ist es, das, was wir sinnvoll tun können, so verantwortlich wie möglich zu tun. Dass Kernenergie uns sehr viel helfen kann, hat sich gezeigt. Und dass wir das Äußerste getan haben, sie zu beherrschen und dies bisher erfolgreich getan haben, dabei bleibe ich allerdings, wobei es völlig richtig ist, und Herr Schnorr hat dies dargestellt, dass auch für extrem unwahrscheinliche Unfälle oder Störfälle jede Vorsorge getroffen
wird. Ich möchte etwas aufgreifen, was in der Diskussion gefallen ist. Ich glaube, Herr Riesenhuber hat es gesagt, er sprach von ausgelegt. Die Reaktoren sind ausgelegt dafür, mit bestimmten Unfällen so fertig zu werden, dass keine Radioaktivität freigesetzt werden kann. Und dieser Begriff des Auslegungsstörfalls, der spielt eine große Rolle in den sogenannten Störfallleitlinien, die von der Bundesregierung erlassen worden sind. In diesen Störfallleitlinien werden die Auslegungsstörfälle abgegrenzt gegen die Unfälle, gegen die ein Reaktor oder ein Kernkraftwerk nicht mehr ausgelegt ist oder nicht ausgelegt werden kann. Und die Unterscheidung wird mit dem Begriff Risiko getroffen. Also für alle Störfälle, für die ein Reaktor ausgelegt wird, geht man davon aus, dass wenn die Einrichtungen funktionieren, dass der Reaktor also jedenfalls seine Radioaktivität nicht freisetzt. Daneben gibt es aber die Störfälle, gegen die er nicht ausgelegt werden kann. Und das sind gerade auch solche, die mit besonders schweren Auswirkungen verbunden sind und die deswegen mit Hilfe besonderer Vorkehrungen auch besonders unwahrscheinlich gemacht werden sollen. Also man hofft, dass die nur sehr selten auftreten.
Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was sind das für besondere Störfälle, gegen die das Atomkraftwerk, wie Sie es nennen, nicht ausgelegt ist? Können Sie das vielleicht ein bisschen deutlicher machen?
Also zum Beispiel den Verlust des Kühlmittels so, dass eine Kernschmelze passieren kann.
Also dass das Kühlwasser ausläuft und dann schmilzt der Kern und es entsteht eine Kettenreaktion und dabei wird Radioaktivität frei.
Nein, zunächst eine Kernschmelze. Nun, das geschmolzene Kernmaterial kann mit Restwasser reagieren, es kann zu Dampfexplosionen kommen, bei solchen Dampfexplosionen kann es Risse oder Lecks geben und dann könnte Radioaktivität austreten. Das ist ein möglicher Störfallpfad und der hat schwere Auswirkungen. Es gibt viele Sicherheitsvorkehrungen dagegen, aber das Maß an Sicherheit, was man da haben will, das ist so hoch, dass man es eigentlich nicht testen kann. Man kann keine Statistiken machen, man kann keine Testreihen fahren, weil man nicht die Zeit hat, um die Erfahrungen zu sammeln. Auch wenn man alle Reaktoren zusammennimmt, die jetzt in der Welt laufen, und alle ihre Betriebsjahre addiert, da kommt man erst auf ungefähr 3000 Jahre. Damit kann man Wahrscheinlichkeitsaussagen machen von einmal in 3000 Jahren oder drei oder nullmal in 3000 Jahren, so etwas. Man kann aber nicht Aussagen machen wie höchstens einmal in einer Million Jahre. Und solche Aussagen will man für die schweren Reaktorunfälle gerne machen. Man kann sie nicht mit Hilfe von Statistik oder üblicher Naturwissenschaft. Folglich setzt man komplizierte Computerprogramme ein und genau an der Stelle setzt auch meine Kritik ein. Diese Computerprogramme sind in relativ weiten Grenzen interpretierbar.
Kommt noch vielleicht hinzu, dass sehr viele Gutachter zu dieser Frage, wie sicher sind Reaktoren, ja eigentlich industrieabhängig sind. Soweit ich weiß, ist doch das Gros der Wissenschaftler, das sich mit Kernenergie befasst, irgendwo auch angestellt bei der Kernenergie und viele Gutachter sind auch direkt oder indirekt von dieser Kernindustrie abhängig. Die Frage an Herrn Benecke und an Minister Riesenhuber.
Sicherlich sind viele Gutachter angestellt bei der Kernindustrie. Trotzdem ist das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich unabhängig davon. Denn auch ein völlig unabhängiger Gutachter, der also gar keine Vorurteile zugunsten der Kernenergie hätte, könnte keine besseren Aussagen machen, da er keine statistische Basis für andere Aussagen hat oder zuverlässigere Aussagen. Also ich glaube so wenig die Aussagen, dass so etwas nicht passieren kann, wie ich auch nicht die Aussagen glaube, das passiert mit der und der Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit.
Herr Minister Riesenhuber, es ist für mich immer persönlich merkwürdig gewesen, ich habe also immer gelesen, dieser größte ausdenkbare Unfall, eigentlich kann der fast gar nicht passieren, einmal in einer Million Jahren Und jetzt wäre es fast in Harrisburg passiert und jetzt ist es nach allen Informationen in der Sowjetunion passiert. Ist es nicht vielleicht doch so, dass sich die Politiker und auch die Betreiber von Kernkraftwerken gerne dahinter verschanzen und sich doch beruhigen mit möglichst optimistischen Prognosen?
Herr Bettnerz, erstens, wir haben hier seinerzeit nach Harrisburg die Gutachter zu uns in die Fraktion eingeladen. Wir haben mit ihnen gesprochen. Das Erste, was hier damals Professor Birkhofer sagte, war, so wie unsere Reaktorsicherheitsstrategie ist, konnte keiner der 7 Punkte, die zum Versagen, zum weitgehenden Versagen des Reaktors geführt hat, bei uns eintreten. Das heißt also, wir haben hier wirklich eine andere Strategie. Das Zweite ist, Sie sprachen davon, dass Gutachter von der Industrie bezahlt seien. Es gibt hier sicher hervorragende Fachleute in der Industrie, deshalb entsteht hier auch eine gute Sicherheitstechnik. Aber wir haben in staatlichen Anstalten, in der Kernforschungsanlage Jülich, in der Kernforschungsanlage Karlsruhe, Gutachter, die eben für den Staat hier wissenschaftlich aufarbeiten. Und beispielsweise die Reaktorsicherheitsstudie, die in Karlsruhe gemacht worden ist, hat gezeigt, dass bei vielen Annahmen, die wir getroffen haben, unsere Einschätzung des Risikos zu sehr auf der hohen Seite war. Also dass unsere Technik sicherer war, als wir das eigentlich ursprünglich berechnet hatten. Und dies ist richtig so. Solange wir eine Technik nicht wirklich austesten können, hier hat er wenige Recht, müssen wir überall da, wo ein Zweifel sein kann, an die obere Grenze der Vorsicht gehen und genauso haben wir es getan.
Also Sie sind da ein bisschen in einer optimistischen Einschätzung. Herr Professor Benecke sagt, ganz so kann man es ja wohl doch nicht sehen. Ich höre gerade, unsere Leitung nach Moskau ist okay. Peter Bauer, jetzt können Sie mich hören.
Ja, ich
Wie ist
hören.
Denn die aktuelle Situation bei Kiew, was gibt es Neues, was hat man aus den letzten Nachrichten in Moskau heute Abend erfahren?
Ja, aus Moskau sind die wenigsten Nachrichten in diesen Tagen und Stunden gekommen. Immerhin heute Abend um 21 Uhr hat die Hauptnachrichtensendung Vremya dann doch eine Regierungsstellungnahme veröffentlicht, die allerdings mehr verschleiert, als sie offenbart. Da ist zum Beispiel gesagt, dass dass der Unfall geschehen sei, dass es 2 Tote gegeben habe, aber es ist nicht gesagt, wann der Unfall geschehen ist. Es heißt auch, dass eine gewisse Menge radioaktiver Stoffe entwichen seien, aber nicht wohin, ob in die Atmosphäre oder in den Wasserkreislauf. Und wenn es heißt, die Strahlungssituation im Kraftwerk und in seiner Umgebung sei stabilisiert worden, dann wird nicht gesagt, auf welchem Niveau stabilisiert. Zahlen, abgesehen von den beiden gemeldeten Toten, fehlen übrigens völlig, vor allem was die Menge der Verletzten und der Strahlenverseuchten angeht. Die Mitteilung, dass am Kernkraftwerksiedlung und 3 umliegende Ortschaften die Bevölkerung evakuiert worden ist, widerspricht darüber hinaus der Auskunft, die das sowjetische Außenministerium heute den westlichen Botschaften hier in Moskau gegeben hat, dass das Gebiet von Kiew sicher sei und dass keine Gefahr für die Menschen dort zu erwarten sei. Der Schlusshinweis in der TASS-Meldung von heute Abend, dass im Kernkraftwerk Tschernobyl und in seiner Umgebung ständig die Radioaktivität kontrolliert werde, ist wohl das Mindeste, was man nach einer solchen Katastrophe erwarten kann.
Das aber heißt immerhin, Peter Bauer, das heißt doch aber, dass immer noch Radioaktivität austritt. Weiß man etwas darüber? Brennt es da noch? Ist der Brand gelöscht? Geht die Bedrohung immer noch aktuell von diesem Kernkraftwerk aus? Weiß man etwas darüber?
Wie gesagt, diese Meldung, die heute Abend veröffentlicht worden ist, sagt etwas, aber sie verheimlicht oder verschlüsselt noch viel mehr. Es ist nichts darüber gesagt, ob ein Brand existiert, wie er mehrfach in den westlichen Medien heute gemeldet worden ist. Darüber ist nichts zu erfahren, darüber ist nichts gesagt. Immerhin, heute Abend ist erstmal die Spannung gewichen, diese fürchterliche Spannung, die ja von Stunde zu Stunde weiter anstieg, zumindest hier unter den westlichen Journalisten, Diplomaten und Kaufleuten, unter den westlichen Menschen hier. Es war zuletzt gesprochen worden, spekuliert worden, dass es bis zu 2000 Tote dort gäbe. Diese Spannung ist gewichen und diese Gerüchte sind zerstoben mittlerweile. Die sowjetische Bevölkerung, das muss man sagen, die ist von dem allen unbetroffen geblieben. denn sie war nicht informiert. Es gab nur die ganz kurze Meldung von gestern Abend, dass es einen Unfall gegeben habe. Und das haben die wenigsten gesehen und weiter ist nicht veröffentlicht worden.
Ja, vielen Dank, Peter Bauer. Dann ist es vielleicht doch so, dass die Bevölkerung bei uns in diesem Fall mehr weiß als die sowjetische Bevölkerung. Und die Menschen bei uns im Land sind besorgt. Und es gibt eine Nachricht, die vielleicht noch mehr zur Sorge Anlass geben könnte. Wir haben eine Prognose des Deutschen Wetteramtes von Offenbach. Die ist von heute Abend 19 Uhr und die besagt, nach den Erkenntnissen Computerprognosen weht seit dem frühen Nachmittag, seit heute Nachmittag bis Donnerstag, also bis übermorgen Nordostwind, also von Richtung Schwarzen Meer, Kiew in Richtung Bundesrepublik. Falls die Sowjetunion bis heute Mittag das Entweichen radioaktiver Stoffe nicht unter Kontrolle gebracht hat, kann diese jetzt und weiter entweichende Radioaktivität Donnerstag die Bundesrepublik erreichen. Die Gefährdung der Menschen hängt natürlich von dem Maß der herübergewehten Radioaktivität ab. Aber Herr Minister Schnur, was müssten wir denn machen, wenn nun auf uns so eine Wolke zutriebe, wie sie auf Skandinavien zugetrieben ist? Und wir hatten ja bisher nur Glück, dass der Wind Richtung Skandinavien wehte. Wir sind ja nicht weiter geografisch entfernt als etwa Stockholm von Kiew. Es hätte ja auch hierher wehen können. Was hätten wir dann machen sollen? Wie sind bei uns Behörden auf einen solchen Fall vorbereitet?
Zunächst einmal lassen wir sehr sorgfältig prüfen, auch durch Messstellen prüfen, ob etwa die Radioaktivität zunimmt und in welchem Umfang sie zunimmt. Wir sind bisher, und ich bin bisher davon ausgegangen, dass durch ausländische Kernkraftwerke dann eine Gefährdung eintreten könnte, wenn sie in unserer Nähe sind. Beispielsweise Cattenom oder umgekehrt, wenn Kalka errichtet wird, könnten die Niederlande, müssen die Niederlande in die Katastrophenschutzplanung mit einbezogen werden. Ich halte es nach dem, was ich bisher weiß, für ziemlich ausgeschlossen, dass hier eine extreme Gefährdung der Bevölkerung eintreten würde. Aber dazu möchte ich dann zunächst einmal Wissenschaftler hören, mit welchen Gefährdungen wir zu rechnen hätten. Von einem müsste man sicher ausgehen. Wenn eine starke Gefährdung eintreten sollte, so würde sicherlich das eintreten, was sich auch aus unserer Katastrophenschutzplanung ergibt. Unter anderem, dass beispielsweise der Aufenthalt in geschlossenen Räumen einen erhöhten Schutz bringen würde, auch das Abschalten von Klimaanlagen und ähnlichen Dingen. Und möglicherweise müsste man dann auch an die Verteilung von Jodtabletten oder ähnlichen Dingen denken. Aber ich will hier nur nicht den Teufel an die Wand malen. Das eine zeigt mir das jedenfalls ganz deutlich, dass auch solche schrecklichen Unfälle, wie sie sich jetzt in der Sowjetunion ereignet haben, mögen die Kernkraftwerke mit unseren vergleichbar sein oder nicht vergleichbar sein, uns doch Veranlassung geben, auch unsere eigenen Maßnahmen kritisch zu überdenken. Und ich muss Ihnen sagen, auch das kritische Wort von Karl Friedrich von Weizsäcker, der ja ein engagierter Befürworter der Kernenergie war, jetzt, dass er in vergangenen Jahren schon schlaflose Nächte gehabt habe und jetzt zu einer anderen Einschätzung gekommen ist, sollte uns jedenfalls Veranlassung geben, auch selber kritisch über die Situation nachzudenken.
Das heißt, wir müssen doch das Schreckliche denken und wir müssen auch daran denken, zumindest diejenigen, die durch ihren Beruf und durch ihr Amt dazu berufen sind, sich damit zu befassen, was könnte in einem solchen Fall passieren? Ist denn darauf etwa eine Landesregierung vorbereitet? Gibt es da bei Ihnen Denkmodelle, Pläne, Ähnliches? Oder sind Sie jetzt erst richtig aufgeschreckt durch das, was dort bei Kiew passiert ist?
Nein, natürlich sind wir darauf eingerichtet. Ich möchte noch einmal sagen, ich persönlich halte nach dem, was ich bisher weiß, ist für ausgeschlossen, dass eine extreme Gefährdung der Bevölkerung eintreten könnte. Aber das möchte ich mir gerne noch einmal versichern lassen, wissenschaftlich versichern lassen. Wir haben ja Katastrophenschutzpläne aufgestellt, die Sonderschutzpläne, die für Kernkraftwerke gelten und die darauf ausgerichtet sind, dass die Sicherheitsmaßnahmen, von denen die Genehmigungsbehörden bei der Genehmigung eines Kernkraftwerkes ausgehen, letztlich nicht reichen werden. Das heißt, dass der Fall, den Sie eigentlich immer ausschließen wollen, dann doch eintritt, also das Risiko eintritt. Und auf diesen Fall, von dem wir ausgehen, er tritt nie ein, sind wir eingerichtet.
Wir gehen beispielsweise, was haben Sie denn für einen Plan, wenn Kalka ans Netz geht, der schnelle Brücke? Und Sie sagen gerade, Sie sind darauf eingerichtet, auf das Risiko, dass bei Kalka etwas passiert. Was machen Sie noch, außer den Menschen zu empfehlen, schließt die Fenster und, wie es früher mal hieß, nehmt euch eine Aktentasche aus?
Also bei Kalka sind wir noch nicht so weit.
Gut, aber das ein anderes Atomkraftwerk in Nordrhein-Westfalen.
Ja, beispielsweise gibt es einen Sonderschutzplan, gibt es für das Kernkraftwerk in Würgast. Da gehen wir davon aus, dass von dem Eintritt eines Störfalls bis zum Austritt von Radioaktivität unter pessimistischen Annahmen etwa 24 Stunden liegen können. Wir richten ein Fernüberwachungssystem ein, sodass uns die geringsten Veränderungen schon rechtzeitig gemeldet werden können, sodass wir also schon sehr frühzeitig einschalten können. Wenn dies alles nicht funktionieren soll, wenn die mehrfachen Sicherungssysteme alle nicht funktionieren sollten, dann wäre es denkbar, in einem bestimmten Kreis die Bevölkerung zu evakuieren. Das wäre denkbar, zeitweilig zu evakuieren, und darauf werden wir auch eingerichtet.
Herr Minister Riesenhuber, gibt es eigentlich ländergrenzende, Staatengrenzen überschreitende Informationen über das, was passiert, über das, was es an Bedrohungspotenzialen gibt? Sind Sie zum Beispiel von der Sowjetunion darüber unterrichtet worden, was ist da eigentlich freigesetzt worden an giftigen Stoffen, damit man sich vielleicht hier auch darauf einstellen könnte, dass, wenn es ganz schlimm kommen würde, man hier etwas tun könnte?
Herr Bettnarz, wir wollen hier eine engere Information und eine engere Zusammenarbeit, aber wir haben sie. Innerhalb des Westens geht es gut. Wir haben auch hier eine freie Presse, freie Informationen, sodass dies verfügbar ist. Im Austausch zwischen allen Ländern, einschließlich des Ostblocks, müssen wir wirklich sehr konsequent darauf hinarbeiten, dass die Informationen besser werden, dass wir auch in der Überwachung der Betriebe vielleicht noch voneinander lernen, vielleicht auch einander helfen. Ich glaube, wir haben hier durchaus etwas anzubieten und wir sind bereit, überall dort zu helfen, wo es akzeptiert wird. Nur einen Punkt möchte ich gerne nochmal aufgreifen, den Sie gesagt haben. Wenn wir hier in Deutschland solche Radioaktivitäten messen würden, wie sie jetzt in Skandinavien gemessen worden sind, dann sind die immer noch weit unterhalb der Grenze, die kritisch oder gefährlich sein kann. Selbst ein Vielfaches davon wäre noch, dies hat der Innenminister festgestellt, harmlos. Das heißt nicht, dass wir für Leichtfertigkeit sind. Das heißt, dass wir jedes Risiko mit größter Sorgsamkeit angehen. Und wie wir uns auf unwahrscheinliche Fälle einstellen, hat Herr Schnurr dargelegt. Aber ich glaube, wir sollten hier die Sache nicht so darstellen, als ob jetzt unmittelbar eine erhebliche Gefährdung auf die Bevölkerung zukäme. Wir haben bis jetzt überhaupt keinen Anlass, dies anzunehmen, auch wenn, wie Sie, Herr Bettnarz, dies gesagt haben, die Windrichtung sich ändern sollte.
Ich möchte noch auf ein Problem kommen, das konkret im Moment die Menschen in der Bundesrepublik besonders heftig aufwühlt und das uns auch noch zum Schluss der Sendung beschäftigen wird. Das ist die Frage der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Meine Frage an die beiden Experten, Herrn Minister Riesenhuber und Herrn Professor Benecke: Ist es undenkbar, Herr Minister Riesenhuber, dass auch in einer Wiederaufbereitungsanlage, also nicht in einem Kernkraftwerk, sondern in einer Wiederaufbereitungsanlage, Störfälle auftreten, die eine Gefährdung für Mensch und Umwelt
Also erstens, Herr Bettnarz, ich bin hier nicht Experte, ich bin Politiker. Ich habe mal Chemie studiert, aber ein Politiker soll in die Bereiche der Fachwissenschaftler nicht vom Amt sprechen.
Aber Sie haben für das Thema Sicherheit sehr explizit argumentiert.
Ja, in der Tat, ich nehme auch gerne die Frage auf. Ja, ich wollte sie keinesfalls vermeiden, ich wollte nur das Gewicht hier zurechtrücken. Und hier, Herr Bettnarz, ist es so. Auch hier, es gibt keine Situation, wo man sagen kann, absolute Sicherheit oder absolute Treffsicherheit kann vorhergesagt werden. Aber Wackersdorf ist eine Chemieanlage.